Das ist das Hinterzimmer mit diesen Hintergründen.
Von wem genau haben Sie das her und wer hat da einen Beweis von diesen Leuten, die Ihnen das gesagt haben? Das Dilemma ist, dass gerade in sogenannten sozialen Medien jeder jemand kennt, der wiederum jemand kennt, von dem er angeblich gehört hat, irgendetwas zum Coronavirus. Das ist wie bei Stille Post, da haben wir schon im Kindergarten gelernt, dass am Ende ganz was anderes rauskommt, als ursprünglich gesagt wurde. Jemand, der so etwas Ungeheuerliches behauptet, dass nämlich jemand böswillig etwas Falsches, Gelogenes, Erfundenes verbreitet, der muss versuchen, das zu belegen und nicht ich es zu widerlegen. Ich werde mich nicht als Nicht-Mediziner mit einem möglicherweise verwirrten Arzt auf Debatten einlassen, denn das bedient ja nur den Wunsch von Verschwörungstheoretikern. Was wir derzeit nicht brauchen, sind lauter Möchtegern-Virologen und übrigens auch nicht Hobby-Mathematiker, die ohne vollständige Daten irgendwelche Kurvenverläufe der Verteilung des Coronavirus berechnen und dann ihrerseits verteilen im Internet. Das führt dann oft sogar zu Verschwörungstheorien, Fake News und Co. Es kann sein, dass man im Nachhinein sagt, hier hätte man so oder so handeln müssen, aber die Strategie, die nun mal gewählt wurde, die muss man dann konsequent schon mitverfolgen, selbstverständlich kritisch beobachten, denn Entscheidungen können auch falsch sein, aber dann braucht es wieder einen Beleg dafür.
Ein irrer Informationsfluss rauscht momentan an uns vorbei, beziehungsweise auf uns zu. Zahlen hier, Thesen dort, zwischendrin Verschwörungstheorien aller Art. Wie erkenne ich Informationen, denen ich trauen kann? Wann kann ich behaupten, etwas zu wissen und wo ist es rein der Glaube an etwas? Professor Dr. Peter Filzmaier genießt hohe Glaubwürdigkeit. Er ist bei seiner Arbeit täglich politisch gesteuerter Information ausgesetzt. Wie sortiert er Information und unterscheidet Fakten von Fake? Eine Videokonferenz aus dem Hinterzimmer mit Flo Rudig.
Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich kurz Zeit nehmen, um ein bisschen einen Einblick zu geben, wie Sie Informationen nach Ihrer Richtigkeit qualifizieren. Glauben Sie oder wissen Sie, ist das Coronavirus momentan eine reale Gefahr für uns?
Es ist eine reale Gefahr, weil die Mediziner das einhellig sagen. Und was wir derzeit nicht brauchen, sind lauter Möchtegern-Virologen und übrigens auch nicht Hobby-Mathematiker, die ohne vollständige Daten irgendwelche Kurvenverläufe der Verteilung des Coronavirus berechnen und dann ihrerseits verteilen im Internet. Das führt dann oft sogar zu Verschwörungstheorien, Fake News und Co.
Woher beziehen Sie Ihre Daten? Welcher Quelle glauben Sie?
Wenn es möglich ist, versuche ich immer nur Originalquellen heranzuziehen oder zumindest dort eine Information zu checken. Das betrifft also bei der Zahl der Infizierten, auch der Genesenen und leider auch der Toten für Österreich Gesundheitsministerium AT. Wenn es internationale Vergleichszahlen braucht, dann gibt es von der Johns Hopkins University in den USA eine sehr gute Seite, die für alle Länder diese Daten sammelt. Und zugegeben, in Fremdsprachen wird es irgendwann dann schwierig, sich Originaldaten zu besorgen. Da orientiere ich mich an seriösen, jahrzehntelang anerkannten Medien, selbstverständlich in meinem Fall vor allem dem ORF, aber auch in der elektronischen Form ORF.at.
Da gibt es jetzt die Kritiker, die sagen, genau die sind part of the game. Die haben die großen Hebel in der Hand, die wollen uns etwas glauben lassen. Wie kann man sich da absichern oder warum sind diese Quellen für Sie glaubwürdiger als andere?
Ich würde mich sogar weigern, auf diese Debatte einzusteigen, denn jemand, der so etwas Ungeheuerliches behauptet, dass nämlich jemand böswillig etwas Falsches, Gelogenes, Erfundenes verbreitet, der muss versuchen, das zu belegen und nicht ich es zu widerlegen. Wenn also ein Verschwörungstheoretiker sagt, die offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums wären nicht wahr, muss so eine Person einen klaren Beweis dafür bringen und nicht nur Behauptungen und Unterstellungen, und diesen Beweis natürlich kann diese Person nicht erbringen.
Diese Beweise bei den Zahlen gelingt es nicht. Wo es allerdings gelingt, ist bei der Begründung, ob beispielsweise Coronaviren mehr momentan zugegen sind oder weniger. Da gibt es einen Arzt, der ist mittlerweile 100.000-fach geklickt, der beispielsweise behauptet, wir fokussieren uns momentan nur auf die Coronaviren, deswegen kommen sie öfter in Testergebnissen vor, speziell eben bei Erkrankten, die daran sterben. Es hat sie immer schon gegeben, unsere Tests schlagen jetzt nur auf Coronaviren an, weil wir die herauspicken. Und er sagt, das ist eine normale Grippe.
Ich werde mich nicht als Nicht-Mediziner mit einem möglicherweise verwirrten Arzt auf Debatten einlassen, denn das bedient ja nur den Wunsch von Verschwörungstheoretikern. Aber die Absurdität, das vorher, manchmal hilft auch logisch nachdenken, nicht so viele, vor allem ältere Menschen in Intensivstationen eingeliefert wurden, jetzt aber plötzlich schon, zu erklären, damit Coronaviren hätte es immer schon gegeben, nur vorher hat es offenbar keinen betroffen. Also wie gesagt, da hilft dann das logische Nachdenken, auch das ist manchmal eine Taktik gegen Verschwörungstheorien.
Da wird dann beispielsweise eine Kurve herangezogen, wo die Anzahl der Toten in unserer Gesellschaft leicht nach unten gehen.
Nochmals, es ist das Spiel der Verschwörungstheoretiker, dass sie immer ein Argument nach dem anderen bringen. Also wenn sie zum Beispiel sagen, die Zahlen stimmen nicht und in Wahrheit gibt es ganz andere, höhere Zahlen und man steigt darauf ein und sagt, ja, aber so und so ist das erhoben worden, dann behaupten sie eben, das ist erfunden. Wenn man sagt, nein, da gibt es ja kein Motiv dafür, dann sagt man, es stehen irgendwelche dunklen Mächte im Hintergrund. So kann man nicht gewinnen. Man kann nur darauf verweisen, bei Leuten, die vielleicht anfällig sind, was ist der Beleg dieser Menschen für das, was sie als Unsinn verbreiten. Und dann kommt sehr schnell der Punkt, es gibt keinen Beleg.
Bedeutet aber, man braucht ein Grundvertrauen in jene Menschen, die sich Fachleute in ihrem Gebiet nennen. Also ich brauche ein Grundvertrauen in Wissenschaftler, die in ihrem Gebiet forschen, ein Grundvertrauen in Damen und Herren, die diese Informationen auch aufbereiten.
Selbstverständlich haben Verschwörungstheorien sehr viel mit einem Misstrauensproblem zu tun. Es gibt natürlich eine Gruppe von Verschwörungstheoretikern, die irgendein meistens nicht demokratisches Weltbild haben und das so propagieren wollen durch ihre falschen Informationen. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die unsicher sind, verunsichert sind, das ist gerade in Zeiten wie diesen sehr verständlich, die nicht die Kompetenz haben, im Internet quasi der eigene Chefredakteur zu sein, der also seriöse Informationen von nicht seriösen unterscheiden kann, aber genau diese Mediennutzungskompetenz, die müssen wir haben oder uns zumindest darum bemühen, eben zu fragen, was ist die Originalquelle, was ist der Beleg, was ist der Beweis, und bei seriösen Medien kann man davon ausgehen, dass sie auch Fachzeitschriften, wo die ganz klare wissenschaftliche Mehrheitsmeinung abgebildet ist, auch korrekt zitieren.
Jetzt gibt es beispielsweise die Frankfurter Allgemeine, die dann auch einen Kommentar druckt wie Feuerwerk des Wahnsinns. Man kann doch ein Land nicht in einen Dornröschenschlaf schicken, ohne Plan, wie man daraus wieder zurückkommt. Und begründen damit, dass es mehr oder weniger überzogen ist, nämlich unsere Reaktion auf die Krise. Und dann sagen die Kritiker, das sind ja seriöse Quellen.
Jetzt haben Sie wie ein Verschwörungstheoretiker schnell das Thema gewechselt, denn das ist jetzt keine Frage mehr um die Fakten, also was ist das Virus und was sind die Folgen an Infizierten und leider auch an Totenzahlen, sondern Sie sind bei der richtigen Strategie. Da ist es wohl in der Tat so, dass man sich auf Neuland befindet. Nur was sicher die schlechteste Methode ist, da muss ich nicht Mediziner sein, denn das bin ich nicht, aber ich bin Strategieanalytiker, ist, wenn jeder seine eigene Strategie verfolgt. Das ist auch ein Dilemma schon innerhalb der Europäischen Union, aber auch innerhalb von Österreich und Deutschland. Es kann sein, dass man im Nachhinein sagt, hier hätte man so oder so handeln müssen, aber die Strategie, die nun mal gewählt wurde, die muss man dann konsequent schon mitverfolgen, selbstverständlich kritisch beobachten, denn Entscheidungen können auch falsch sein, aber dann braucht es wieder einen Beleg dafür.
Und da gibt es eben die These, die beispielsweise besagt, man schickt uns in so eine außergewöhnliche Lage nicht ohne höheren Grund. Das kann es ja nicht sein, dass wir quasi jetzt auf Null gestellt werden, ohne dass dahinter etwas Größeres an Systematik erdacht wurde.
Welchen Beleg haben Sie dafür? Welchen Beweis?
Ich keinen, aber das wäre die richtige Frage, um diesen Kritikern zu begegnen.
Von wem genau haben Sie das her und wer hat da einen Beweis von diesen Leuten, die Ihnen das gesagt haben?
Viele Diskussionen im Netz gründen auf dieser Logik.
Das Dilemma ist, dass gerade in sogenannten sozialen Medien jeder jemand kennt, der wiederum jemand kennt, von dem er angeblich gehört hat, irgendetwas zum Coronavirus. Das ist wie bei Stille Post, da haben wir schon im Kindergarten gelernt, dass am Ende ganz was anderes rauskommt, als ursprünglich gesagt wurde. Beziehungsweise weiß man eben gar nicht, ob es hier eine Originalquelle überhaupt gegeben hat. Das ist verständlich. Und es gibt auch viele Menschen, die ungewollt mitmachen, weil man natürlich eine Sehnsucht nach Orientierung hat. Ich würde es anders versuchen. Wenn man auf Facebook, Twitter und Co. etwas gefragt wird zum Coronavirus, dann sollte man folgende Regeln beherzigen. Erstens, habe ich wirklich auf diese Frage eine kompetente Antwort? Das hat man bei vielen medizinischen Dingen zum Beispiel im Regelfall nicht. Zweitens, wenn ich wirklich glaube, ja, kann ich diese Antwort geben mit einem Link zur Originalquelle, was immer das ist, von einer Behörde, von einem Krankenhaus etc. Und dann kann man seriös sich bemühen zu antworten. Wenn das alles nicht so ist, dann sollte man beherzigen, Finger weg von der Tastatur, denn irgendwelche Vermutungen, Spekulationen, sei es in hoffender oder bangender Absicht, herumraten etc., das kann jeder für sich allein, da brauche ich das nicht noch mit einer Antwort befeuern, aber es ist leider menschlich und da sprechen wir jetzt nicht von Leuten, die absichtlich irgendwelche falschen Informationen streuen.
Wenn Sie jetzt die Summe der für Sie derart hinterfragten Informationen zusammennehmen, zu welcher Ansicht kommen Sie momentan? Wie außergewöhnlich ist diese Lage und wo sind die Auswege?
Ich habe mir genauso eine Selbstbeschränkung auferlegt, dass es sehr viele Fragen gibt, wie zum Beispiel eben virologischer oder infektiologischer Natur, die ich nicht beantworten kann. Also gebe ich auch nicht öffentlich meinen Senf dazu. Wovon ich was verstehe, ist gar nicht einmal der mathematische Aspekt, wie man Kurvenverläufe der Verbreitung berechnet. Da habe ich zwar als Sozialwissenschaftler einiges dazu gelernt, weiß aber nicht, ob ich die vollständigen Daten dafür hätte. Also sage ich auch nichts. Wovon ich etwas verstehe, ist Politik und Kommunikation. Deshalb beschränke ich mich auf das, was ich beurteilen kann. In Österreich ist es so, dass bei den politischen Entscheidungsprozessen, also wie Gesetze, Verordnungen, Erlässe zu den Maßnahmen gegen den Coronavirus gemacht wurden, dass ich das beurteilen kann, das hat den demokratischen Weg genommen und das ist sehr gut und sehr wichtig so. Zweiter Aspekt, womit ich mich beschäftige, ist Kommunikation. Auch das ist mein Fachgebiet. Da wurden Grundregeln der Krisenkommunikation von der Bundesregierung bisher eingehalten, also beispielsweise eine Bestandsaufnahme, dass man sich eben um Transparenz bemüht, was passiert ist. Auch, dass man mit einer Stimme spricht. Bei gemeinsamen Auftritten fangen nicht Politiker unterschiedlicher Parteien an, sich öffentlich zu streiten. Allerdings, es gibt ein Problem, man soll alles nach Möglichkeit sagen. Es gibt aber vieles, was offenbar medizinisch noch nicht gewusst wird.
Eine letzte Frage noch. Wie sehr glauben Sie, dass die Menschen in Österreich dieser offiziellen, öffentlichen, allgemeinen Information Folge leisten? Und wie hoch ist schon ein Anteil jener, die glauben, es besser zu wissen und dann möglicherweise nicht mehr im Sinne einer gesellschaftlichen Zusammenarbeit agieren?
Es gibt Stand jetzt, das ist rund eine Woche nach dem Beschluss von Regierungsmaßnahmen gegen den Coronavirus, einen Umfragestand, dass eine überwältigende Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen einerseits die Maßnahmen für gerechtfertigt hält und sich auch daran hält mit bis zu 90%. Man muss das natürlich insofern skeptisch sehen, dass es auch sozial erwünschte und Prestigeantworten gibt. Wer bekennt sich schon dazu, dass er ein Risiko für den Rest der Gesellschaft darstellt und sich nicht an die Maßnahmen hält? Aber nichtsdestoweniger, das ist derzeit ein klares Meinungsbild. Allerdings, auch das ist übereinstimmende Meinung von allen Experten, wir stehen erst am Beginn einer Krise und es geht darum, wie langfristig gehandelt wird. Wir haben nur einen positiven Erstbefund, dass obwohl es sehr, sehr viele Verschwörungstheorien und Fake News gibt, bisher denen nicht in sehr großem Ausmaß geglaubt wird.
Eine jetzt wirklich tatsächlich allerletzte Frage. Was sind Ihre informellen Säulen, die Sie für sich jetzt ausgemacht haben, wo Sie sagen, das erklärt die momentane Krise?
Der Bürger Peter Filzmaier bemüht sich da überhaupt nicht unterschiedlich zu denken wie der Wissenschaftler. Ich habe keine informellen, geheimen oder sonstigen Informationsquellen, sondern ich glaube das, was offizielle Stellen in Österreich und international kommunizieren, was Wissenschaftler kommunizieren. Übrigens wieder Dank an alle Virologen, die da auch mit Podcasts und Ähnlichem eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ich kann jedem empfehlen, zum Beispiel der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, einem der berühmtesten Krankenhäuser überhaupt, macht regelmäßige Podcasts, das glaube ich. Und der Bürger Peter Filzmaier bemüht sich nicht zu glauben, was er irgendwo hört, eben von jemandem, der gehört hat, der wiederum jemanden kennt, der angeblich gesagt hat.
Herzlichen Dank, Herr Professor.
Bitte gerne.
Dir gefällt das Hinterzimmer? Dann jetzt abonnieren bzw. alle Kanalvideos des Hinterzimmers anschauen. Und wir sind natürlich auch hörbar auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bewerten, kommentieren und abonnieren. Würde uns freuen.